NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Bei schweren Unwettern starben in Nordrhein-Westfalen mehrere Menschen. Wir informieren Sie gleich ausführlich über die Lage, auch auf den Straßen und den Bahnstrecken. Außerdem im Programm: keine Einigung im Streit um den Posten des Kommissionspräsidenten der Europäischen Union. Die Kanzlerin und die Kritiker von Jean-Claude Juncker finden bei ihrem Treffen in Schweden keinen Kompromiss. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Und die Rettung des Höhlenforschers im Berchtesgadener Land, sie wird wohl einige Tage dauern. Zunächst aber zu den Folgen der Unwetter in Nordrhein-Westfalen, und die sind verheerend. Innerhalb weniger Stunden zogen gestern Abend schwere Stürme und Gewitter mit sintflutartigen Regengüssen über das Land. 6 Menschen starben, Bäume stürzten um und blockieren Straßen und Eisenbahnschienen, und es drohen weitere Unwetter. Moritz Börner mit einem Überblick über die Situation in Nordrhein-Westfalen.
Nach dem Unwetter bleibt die Lage in den Großstädten an Rhein und Ruhr weiterhin angespannt. Feuerwehrleute und freiwillige Helfer zersägen derzeit hunderte umgefallene Bäume, unter denen Dutzende Autos begraben sind. In Düsseldorf sind weiterhin zahlreiche Straßen gesperrt. Seit dem Morgen herrscht in der Innenstadt Verkehrschaos. Straßenbahnen und U-Bahnen fahren kaum. Die Lage ist in anderen Städten ähnlich. Die Stadt Neuss beispielsweise hat ihre Bewohner aufgefordert, die Innenstadt zu meiden. In fast ganz Nordrhein-Westfalen ist der öffentliche Nah- und Fernverkehr zum Erliegen gekommen. Am Bahnhof von Mülheim an der Ruhr saßen Fahrgäste seit gestern Abend fest.
Ich versuche, eine Zugverbindung nach Dortmund zu bekommen. Hier geht gar nichts. Und die Arbeitgeber machen Stress.
Ich bin seit gestern Mittag um 15 Uhr unterwegs, weil unser ICE heute Nacht kurz vor Mülheim von einem Baum getroffen wurde und die Oberleitung runtergekommen ist, dann ging es nicht weiter.
Ich bin so genervt. Leider ist der Service halt eben nicht so gut. Wenn man Auskünfte braucht, bekommt man sie nicht. Die haben selber keine Ahnung. Man muss irgendwelche Hotlines anrufen, wo man auch nicht durchkommt. Also es ist sehr schlecht geregelt.
Momentan erkunden diese Lokomotiven die betroffenen Strecken. Sie suchen nach Schäden in den Oberleitungen. Die Reparaturarbeiten werden noch andauern, sagt ein Bahnsprecher.
Wir haben zurzeit 5 sogenannte Turmtriebwagen im Einsatz. Das sind Hebebühnen auf Schienen, mit denen die Oberleitungen repariert werden können. Und weil das eben so viele Störgeschehen sind, haben wir noch 2 zusätzliche aus den benachbarten Regionalbereichen geordert.
Reisende, die aus Norddeutschland kommen, müssen damit rechnen, dass in Hamm in Westfalen Schluss ist. Die ICE-Strecken nach Köln und Düsseldorf sind gesperrt. Die Lage in Nordrhein-Westfalen könnte sich wieder weiter zuspitzen, denn der Deutsche Wetterdienst erwartet unter anderem für das Rheinland und die Region Niederrhein ein erneutes Unwetter mit Orkanböen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger mahnt die Menschen zur Vorsicht.
Die Aufräumarbeiten sind im vollen Gang, aber werden noch lange Zeit brauchen. Deshalb meine dringende Bitte: wer sein Auto nicht unbedingt bewegen muss, Fahrten vermeiden kann, sollte das jetzt tun.
Gestern Abend hatte das Unwetter innerhalb kurzer Zeit 6 Todesopfer gefordert. Zwischen 8 und 10 Uhr abends zog die Gewitterfront mit Orkanböen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde über NRW hinweg. In Düsseldorf stürzte ein Baum auf ein Gartenhaus, Polizeisprecherin Susanna Heusgen.
Hier in Düsseldorf hat sich eine Personengruppe in einem Hinterhof in eine Hütte, ja, im Prinzip wollte dorthin flüchten. Dabei sind 6 Personen zum Teil schwer verletzt worden. 3 Menschen, 2 Frauen, 1 Mann konnten nur noch tot geborgen werden.
Gute Nachrichten gibt es immerhin von den Autobahnen in NRW. Der Verkehr läuft inzwischen wieder flüssiger. Allerdings kommt es wegen Bergungsarbeiten immer wieder zu Staus. Das Unwetter wird die Region vermutlich noch eine Weile in Atem halten. Bis alle Unwetterschäden beseitigt sein werden, kann es 2 bis 3 Tage dauern.
Moritz Börner über die schweren Unwetter in Nordrhein-Westfalen. Zu unserem nächsten Thema und damit nach Schweden, nach Harpsund. Das kannten bis gestern wohl auch nur wenige, heute aber sieht das schon anders aus. Denn in diese Idylle hatte Schwedens Ministerpräsident Reinfeldt eingeladen. Und zwar schon vor Monaten. Die Gäste, sein Amtskollege Rutte aus den Niederlanden, der britische Premier Cameron und Kanzlerin Merkel. Im schwedischen Wahlkampf sollte dieses Treffen der wirtschaftlich starken Nationen aus dem Norden Europas ein Zeichen sein. Aber dann kam alles anders, denn seit der Wahl zum Europäischen Parlament mit den Spitzenkandidaten Martin Schulz und Jean-Claude Juncker beherrscht nur eine Frage: jede Tagesordnung der EU-Spitzentreffen.
Wer soll Chef der EU-Kommission werden? Eines hat der Streit darüber jedenfalls schon gebracht: Europa kennt ein neues deutsches Wort.
Die Spitzenkandidaten ist not an automaticity. I could very well envisage one of them becoming president of the commission, but it's not an automaticity.
Spitzenkandidaten, das ist kein Automatismus, sagt Mark Rutte, der Regierungschef aus den Niederlanden. Er könne sich sehr wohl vorstellen, dass einer der Spitzenkandidaten Präsident der EU-Kommission werde, aber ein Automatismus sei das nicht. David Cameron, aber der Premier aus Großbritannien, sieht das längst nicht so locker.
On the question of the Spitzenkandidat, obviously there were no such candidates in Britain.
Zur Frage der Spitzenkandidaten. Offensichtlich gab es solche Kandidaten in Großbritannien nicht. Es gibt keine Legitimität für dieses Verfahren in Großbritannien.
Job as the elected heads of state and government to come together and to recommend candidates that are capable of carrying forward the reform program that is necessary in Europe.
Und ich glaube, es ist Sache des Europäischen Rates, als die gewählten Staats- und Regierungschefs zusammenzutreten und Kandidaten vorzuschlagen, die in der Lage sind, das Reformprogramm voranzutreiben, das in Europa nötig ist, so Cameron. Und Jean-Claude Juncker zählt er ganz offensichtlich nicht dazu, obwohl er seinen Namen nicht ausdrücklich erwähnte. Nur indirekt drohte er auch erneut mit einem Austritt Großbritanniens aus der EU. 2017 werde Großbritannien in einem Referendum über die Mitgliedschaft in der EU abstimmen. Er wolle diesen Austritt nicht, aber wenn die EU jetzt nicht den richtigen Reformkurs einschlage und die richtigen Personalentscheidungen treffe, werde das nicht sehr hilfreich sein, so Cameron. Angela Merkel dagegen nahm den Namen Juncker sehr wohl in den Mund.
Ich habe neben der Tatsache, dass ich für Jean-Claude Juncker eintrete, in Deutschland auch gesagt, alle unsere Entscheidungen treffen wir in einem bestimmten europäischen Geist. Das zeichnet die Arbeit im Rat aus. Ansonsten würden wir nie einen Kompromiss finden. Und wir können diese Frage des europäischen Geistes jetzt nicht ad acta legen, weil wir über Personen sprechen. Das bleibt auch bestehen. Drohungen gehören nicht dazu. Also das ist nicht Teil unserer Vorgehensweise.
Und wenn man sich über den Kandidaten nicht einig ist, dann redet man eben erst mal über die Sachfragen. Erst die Inhalte, dann das Personal. So lautete die Devise. Und darin waren sich alle vier dann wieder einig. Ein wenig werden sich die Wähler also noch gedulden müssen. Allerdings nur noch ungefähr 2 Wochen, sagte die Kanzlerin.
Der Zeitplan, dass wir Ende Juni über die Dinge reden müssen, ist weiter existent. Da weichen wir nicht davon ab. Das Parlament wird Anfang Juli zusammentreten. Dann werden ja dort auch erste Entscheidungen getroffen und darauf werden wir Rücksicht nehmen.
Die Kanzlerin war das in Schweden in einem Bericht von Andreas Reuter. Und Angela Merkel spielt bei der Entscheidung über den Präsidenten der EU-Kommission auf Zeit, wir haben es gehört, obwohl sie die eigentlich nicht mehr hat. Denn am 26. Juni ist wieder Gipfeltreffen in Brüssel mit allen 28 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Und nicht nur mit den 4 Spitzenpolitikern namens Reinfeldt, Rutte, Cameron und Merkel, die da gestern vor laufenden Kameras nur scheinbar harmonisch über den friedlich ruhenden See im schwedischen Harpsund gerudert sind. Sabine Hackländer kommentiert.
Liebe Rudergemeinschaft im idyllischen Harpsund, es kann doch wohl nicht sein, dass ihr uns erst Spitzenkandidaten vor die Nase setzt und dann nach der Wahl plötzlich nichts mehr davon wissen wollt. Ihr seid ja schöne Wahlbetrüger. So empört sich der gesunde Menschenverstand. Und damit hat er vollkommen recht. Denn dass Versprechen gehalten werden müssen, auch wenn sie nur halbherzig gegeben wurden, weiß doch nun wirklich jedes Kind. Von den 4 im Ruderboot hat sich jedenfalls nur einer, der Brite David Cameron, von Anfang an verweigert. Alle anderen, Angela Merkel, der Schwede Reinfeldt und der Niederländer Rutte, haben damals bei der Nominierung Junkers zähneknirschend mitgemacht. Und jetzt wollen die also offensichtlich auch wieder raus aus der Nummer? Das zu verstehen ist schwer bis unmöglich. Aber vielleicht hilft es unserem gesunden Menschenverstand ja, wenn man ihn an sein eigenes inkonsequentes Verhalten erinnert. Ist es nicht so, dass Politiker, die von Anfang an Ehrlichkeit beweisen, die unangenehme oder auch komplizierte Wahrheiten frühzeitig verkünden, von uns bei nächster Gelegenheit abgewählt werden? Genau das wissen die Regierungschefs und handeln im vorauseilenden Gehorsam. Der Bürger will ein demokratisches Europa und er kriegt es auch mit netten Spitzenkandidaten vor der Wahl. Aber der Bürger will doch nicht im Ernst einen starken und unabhängigen Kommissionspräsidenten, einen, der im Zweifel auch mal gegen deutsche, britische oder andere nationalstaatlichen Interessen entscheidet. Typen wie Juncker oder Schulz also. Bloß nicht. Da müssten die Staats- und Regierungschefs ja erklären, warum schon wieder Geld nach Brüssel fließt, das nicht direkt den eigenen Bürgern zugutekommt. Warum Dinge europaweit verboten werden, obwohl sie im eigenen Land erlaubt sind, während anderes nun geduldet werden soll, was bis dato streng verboten war. Weder Politiker noch Bürger scheinen für solche Details europäischer Politik derzeit genügend Interesse aufzubringen. Eben das aber wäre die Voraussetzung dafür, dass ein Jean-Claude Juncker auch in Harpsund als ernstzunehmender Kandidat für den Brüsseler Chefposten in Betracht gezogen werden kann. Stattdessen scheint die traurige Wahrheit zu sein, Europa ist noch lange nicht so demokratisch, wie wir uns das gegenseitig immer gern versichern. Dafür müssten wir uns wohl alle mehr ins Zeug legen. Und eben weil wir das nicht tun, ist jetzt Schluss mit dem Spitzenkandidatenzirkus. Die Staats- und Regierungschefs entscheiden in gewohnter Manier allein, machen sich auf die Suche nach einem Kandidaten, der vor allem eine Fähigkeit besitzen soll, möglichst wenig Schaden anzurichten.
Sabine Hackländer kommentierte das Geschacher um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Monate sind vergangen, seit die Welt in den Irak geschaut hat. Doch das hat sich am Wochenende schlagartig geändert. Mehr als 100 Menschen wurden bei Attentaten getötet. Und diese Anschläge machen es ganz deutlich, der Irak ist kein befriedetes Land. Die Regierung und die Armee verlieren zunehmend die Kontrolle über weite Teile des Irak. Nina Amin berichtet.
Militante Islamisten weiten ihren Einfluss im Irak aus. Heute Vormittag haben sie das nordirakische Mosul eingenommen, die zweitgrößte Stadt des Landes. Der irakische Regierungschef Nouri el-Maliki hat das Parlament aufgefordert, den Ausnahmezustand über die Millionenstadt zu verhängen. Die gefährliche Sicherheitslage verlangt schnelle und sofortige Maßnahmen, um die Sicherheit des Staates und seiner Bürger verteidigen zu können. Der Regierungschef und das Präsidialamt fordern, schnellstens die Situation vom Parlament erörtern zu lassen, damit es den Ausnahmezustand beschließen kann. Das Parlament kann mit einer Zweidrittelmehrheit einen 30-tägigen Notstand verhängen. Maliki hätte dann freie Hand, alleine zu regieren. Wie hilflos die Regierung gegenüber der wachsenden Übernahme durch sunnitische Islamisten ist, zeigt sich auch an Malikis Aufruf an die Bevölkerung. Es wurde ein Krisenstab eingerichtet, der Freiwillige rekrutieren und bewaffnen soll. Zum Kampf gegen die Terroristen, wie er im Staatsfernsehen sagte. Denn die irakische Armee scheint mit der Lage überfordert. Im irakischen Fernsehen sagte der Provinzgouverneur Athil el-Mujahifi, die irakischen Militäreinheiten seien zusammengebrochen. Es gab gestern einen großen Zusammenbruch der irakischen Armee. Sie hat sich plötzlich aus den Straßen zurückgezogen. Sogar die großen Armeeführer aus Bagdad haben sich zurückgezogen. Augenzeugen berichten derweil, dass tausende Bewohner aus Mosul fliehen. Die Extremisten haben offenbar auch Gefängnisse gestürmt und mehr als 1400 Insassen freigelassen, zwei Fernsehsender und den Flughafen unter ihre Kontrolle gebracht. Aber nicht nur die Provinzhauptstadt Mosul ist in der Hand der Islamisten. Parlamentspräsident Usama el-Nujaifi sagte auf der Pressekonferenz, auch weitere Gebiete der Provinz Nanawa seien den Aufständischen in die Hände gefallen. Das Volk, der Staat und die internationale Gemeinschaft müssen jetzt zusammenarbeiten, um diesen terroristischen Angriff zu bekämpfen. Das ist nicht einfach. Die Terroristen haben jetzt die Provinz Salah ad-Din erreicht. Und die ganze Provinz Nanawa ist jetzt unter Kontrolle der Islamistengruppe. Es müssen alle politischen Kräfte, Sicherheitstruppen und die internationale Gemeinschaft mobilisiert werden, um diese Verbrecher zu bekämpfen. Die überwiegend von sunnitischen Muslimen bewohnte Provinz Nanawa gilt seit langem als eine Hochburg der Aufständischen. Aber auch landesweit wird der Irak seit Monaten von gewaltsamen Anschlägen erschüttert. Verantwortlich dafür gemacht wird Regierungschef Nouri el-Maliki. Er habe, so Kritiker, die sunnitisch-arabische Minderheit vom politischen Leben ausgeschlossen, was den Extremismus befördert hat. Seit den Parlamentswahlen Ende April beraten die führenden politischen Kräfte im Irak über die Regierungsbildung. Sunnitische Araber und Kurden wollen verhindern, dass Nouri el-Maliki, der als Sieger aus diesen Wahlen hervorging, eine dritte Amtszeit antritt. Seine Politik, so ihr Argument, habe das Land gespalten, nicht geeint. Sollte er nochmals an die Macht kommen, könnte das noch mehr Gewalt bedeuten und ein Auseinanderbrechen des Irak.
Gegen Demokratie, Freiheit und Gleichheit ist die rechtsextreme NPD, also gegen die Pfeiler des Grundgesetzes. Aber wenn sie sich im Nachteil wähnt, dann ruft die NPD genau nach der Institution, die für das Grundgesetz zuständig ist, nach dem Bundesverfassungsgericht. Und das gleich mehrfach. Die Richter in Karlsruhe haben heute über zwei Klagen der NPD entschieden. Einzelheiten von Martin Röber.
Zwei Klagen der NPD vor dem Bundesverfassungsgericht. Zwei klare Prozessniederlagen. Dabei definieren die Verfassungsrichter die Stellung des Bundespräsidenten und stärken sie gleichzeitig. Bundespräsident Joachim Gauck durfte im August 2013 vor Berufsschülern in Berlin als Reaktion auf die von der NPD unterstützten Proteste gegen ein Asylbewerberheim in Berlin-Hellersdorf zu demokratischem Engagement aufrufen und dabei Parteimitglieder als Spinner bezeichnen. Die Verfassungsrichter gestehen dem Präsidenten einen weiten Spielraum zu, wenn er auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen reagiert. Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voskuhle in der Urteilsverkündung.
Wie der Bundespräsident seine Repräsentations- und Integrationsaufgaben mit Leben erfüllt, entscheidet der Amtsinhaber grundsätzlich selbst. Er kann den mit dem Amt verbundenen Erwartungen nur gerecht werden, wenn er auf gesellschaftliche Entwicklung und allgemeinpolitische Herausforderungen entsprechend seiner Einschätzung eingehen kann und dabei in der Wahl der Themen ebenso frei ist wie in der Entscheidung über die jeweils angemessene Kommunikationsform.
Mit der zweiten Klage wollte die NPD die Wahl der Bundespräsidenten Köhler und Wulff in den Jahren 2009 und 2010 für unwirksam erklären. Der NPD-Kandidat habe sich in der Bundesversammlung nicht vorstellen dürfen. Zu Recht, sagen die Verfassungsrichter. Im Gegensatz zum Bundestag gibt es bei der Kür des Bundespräsidenten keine öffentliche Debatte. Das dient der Würde des Wahlaktes, der dem parteipolitischen Streit enthoben sein soll. Professor Wolfgang C. vertrat Bundestag und Bundesversammlung vor dem Bundesverfassungsgericht.
Wir sind zufrieden natürlich, insbesondere der Präsident des Bundestages, der ja in dieser sehr schwierigen Rolle wirklich sich große Mühe geben muss und immer gegeben hat, in der verfassungsrechtlichen Sphäre zu bleiben. Das Gesetz stammt ja von 1959. Und nach dem, was das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt hat, bleibt es bei dem, was damals als Inhalt der Verfassung und als Sinn der ganzen Bundesversammlung und dieser besonderen Wahl festgestellt worden ist. Karlsruhe hat das alles bestätigt und das finden wir sehr erfreulich. Das zeigt nämlich auch, dass wir die letzten Jahrzehnte in den bisher 15 Bundesversammlungen sozusagen alles richtig gemacht haben.
Und zufrieden zeigte sich auch der Stein des Anstoßes, Bundespräsident Joachim Gauck. Der Richterspruch habe Bedeutung über den Fall hinaus.
Es sind Zahlen und Daten, eine nüchterne Statistik. Aber die sagt in diesem Fall so viel aus, vor allem über unsere Gesellschaft. Denn es geht um die Kriminalstatistik, die die Verbrechen an Kindern erfasst. Und allein die Tatsache, dass Kinder hierzulande ermordet und vergewaltigt werden, die wiegt schwer. Heute hat das Bundeskriminalamt diese Statistik vorgestellt. Julia Barth fasst die Ergebnisse zusammen.
Eigentlich zeigen die Zahlen einen erfreulichen Trend. Sowohl beim sexuellen Missbrauch von Kindern als auch bei den Tötungsdelikten verzeichnet die Statistik im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang. Entwarnung will BKA-Präsident Jörg Zierke deshalb aber nicht geben. Denn die Fallzahlen bedeuten auch, nach wie vor werden in Deutschland pro Woche durchschnittlich 3 Kinder getötet, jeden Tag 37 Kinder sexuell missbraucht.
Jeder einzelne Fall von Gewalt an Kindern ist eine Tragödie. Daher müssen wir alles daran setzen, dass Fälle von Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch noch frühzeitiger erkannt und verhindert werden.
Betroffen sind vor allem Kinder unter 6 Jahren. Die Täter stammen meist aus dem familiären Umfeld des Kindes. Mit ein Grund dafür, dass die Dunkelziffer gerade beim Thema Missbrauch extrem hoch ist, was die Statistik ohnehin wieder relativiert. Deshalb der dringende Appell.
Vor allem aber muss Anzeige erstattet werden. Wer wegsieht, macht sich mitschuldig am Leid der Kinder.
Das sieht auch die Deutsche Kinderhilfe so. Deren Vorstandsvorsitzender Rainer Becker beklagt eben diese mangelnde Anzeigenbereitschaft und fordert, die Haltung in der Gesellschaft muss sich ändern, hin zu einer Politik des Hinschauens und Handelns.
Unsere Mitarbeiter der Jugendämter und der Polizeien können nur so gut sein, wie sie Hinweise erhalten auf ein vernachlässigtes, misshandeltes oder missbrauchtes Kind. Und ich erlebe es oft, dass es da zu hohe Ansprüche gibt derjenigen, die etwas wahrnehmen, weil die dann immer glauben, so sie müssten das mit 100%iger Sicherheit bestätigen können, was sie wahrgenommen haben.
Auch die Sozialwissenschaftlerin Katharina Beckmann sieht die Gesellschaft in der Pflicht. Gleichzeitig ist sie aber sicher, die Politik muss deutlich mehr Geld in die Jugendhilfe investieren. Denn die Kriminalstatistik zeigt auch, bei den Misshandlungen und bei Kinderpornografie steigen die Fallzahlen. Die Zahl der Mitarbeiter in den Jugendämtern aber bleibe unverändert.
Wir haben sehr viele Kollegen in den Jugendämtern, die massiv überlastet sind, die sehr viel krankgeschrieben sind, was in der Tat zu einer sehr, sehr hohen Fluktuation geführt hat. Und das sehe ich in der Tat in einem ganz engen Zusammenhang mit einer fehlenden Fallzahl-Obergrenze für die einzelnen Kollegen.
Ein Grund dafür sei die häufig schlechte Finanzsituation der Kommunen. Deshalb die einhellige Forderung, mehr und gezielter da investieren, wo das Geld gebraucht wird. Und damit noch mehr Stellen und Beratungsangebote schaffen, die dafür sorgen, dass es gar nicht erst zum Missbrauch kommt.
Heftige Vorwürfe sind das an die Adresse von Krankenhäusern. Viele sollen in großem Stil falsche Abrechnungen erstellt haben. Das sagen jedenfalls die Krankenkassen. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Behandlungen wurden zu teuer angesetzt oder es wurden Leistungen berechnet, die gar nicht erbracht worden sind. Die Krankenkassen zahlten im vergangenen Jahr etwa 66 Milliarden Euro an die Krankenhäuser. Laut Sozialgesetzbuch sind sie verpflichtet, regelmäßig einen Abrechnungscheck zu machen, aber das gilt nicht für jede Klinikrechnung. Im Schnitt sind es nur gut 10%. Genauer unter die Lupe genommen werden zum Beispiel Abrechnungen, auf denen die Allgemeinheit zur Kasse gebeten wird, obwohl eigentlich nur eine leichte Erkrankung vorlag, aber trotzdem besonders lange Liegezeiten auf der Rechnung stehen, zumindest aus der Sicht der Kassen. Krankenhäuser, die erwischt werden, müssen die Differenz an die Krankenkassen zurückzahlen. 2012 waren das fast 2 Milliarden Euro. Klingt nach einem durchdachten System, ist es aber nicht. Strafen werden für falsche Abrechner nämlich nicht fällig. Im Gegenteil, Krankenkassen, die prüfen, müssen gegebenenfalls zahlen. Stellt sich bei einer Prüfung nämlich heraus, dass eine Rechnung korrekt ist, dann muss die Krankenkasse der Klinik eine Aufwandsentschädigung überweisen, Höhe jeweils 300 Euro. Für den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen besteht hier Handlungsbedarf. In einer Pressemitteilung heißt es, das ist so, als müsste der Schaffner nach einer Fahrkartenkontrolle dem Fahrgast 50 Euro zahlen, weil der einen korrekten Fahrschein hatte. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft gibt sich auch bei den neuen Zahlen relativ cool. Die meisten Rechnungen seien korrekt. Oft ginge es bei fehlerhaften Rechnungen auch nur um komplett andere Einschätzungen, welche Behandlung denn nun für einen Patienten die beste sei. Bundesgesundheitsminister Gröhe, CDU, will, dass der jahrelange Streit aufhört. Ein Instrument soll her, damit Abrechnungen transparenter werden. Erste Verhandlungen zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen sind allerdings gescheitert. Nun muss die Bundesschiedsstelle eine Entscheidung treffen. Die verhandelt wieder am Donnerstag. Für Verbraucher könnte eine Lösung sogar eine leichte Senkung der Beiträge bedeuten.
Schwer verletzt liegt der Höhlenforscher in der Riesending-Schachhöhle im Berchtesgadener Land in 1000 Metern Tiefe. Seit Sonntag ist das so. Der Mann wurde von einem Stein am Kopf getroffen und schwer verletzt. Aber die Rettung ist nun bei ihm. Eins leiten dazu von Rudolf Erhardt.
2,5 Tage nach der Unfallmeldung aus den Tiefen der Riesending-Schachthöhle in den Berchtesgadener Alpen weicht das Bangen einem vorsichtigen Hoffen. Das hängt vor allem mit dem wiedererwarten doch besseren Zustand des verunglückten 52-jährigen Höhlenforschers zusammen. Mit angespanntem Gesicht berichtete der sichtlich übermüdete bayerische Bergwacht-Vize Stefan Schneider.
Der Patient ist ansprechbar, ist stabilisiert, kann mit Unterstützung stehen und auch kleine Schritte machen im Moment. Es ist eine reine Schädelverletzung.
Schweizer Höhlenrettern ist es gelungen, ein sogenanntes Cave-Link-System zu installieren, mit dem per Funk SMS-Nachrichten nach oben transportiert werden können. Das ist wichtig, damit die Ärzte an der Oberfläche die richtigen Diagnosen stellen und entsprechende Medikamente nach unten senden können. Denn bis jetzt hat es noch kein Arzt hinunter zu dem Verunglückten geschafft.
Der Arzt der österreichischen Höhlenrettung, der Pause machen musste gestern, konnte nicht weitergehen. Er hat in der Nacht dann die Höhle wieder verlassen. Diese Höhle ist dermaßen lang und tief und schwierig, dass es nur sehr wenigen Leuten überhaupt möglich ist, körperlich und psychisch dort vorzudringen.
Immerhin konnte Bergwacht-Einsatzleiter Schneider von einem zweiten österreichischen Höhlenarzt berichten, der heute früh abgestiegen ist und der hofft, den Patienten in 1000 Metern Tiefe heute Abend zu erreichen.
Der Arzt wird entscheiden, inwieweit der Patient transportfähig ist und wie wir ihn transportieren können. Die Ergebnisse bisher sind jedoch so positiv, dass es keine ausschließliche Liegendbergung sein muss. Wir wissen natürlich nicht, wenn man dann den Patienten bewegt, wenn er mithelfen muss bei gewissen Engstellen, was das für Belastung ist, was die Konsequenzen sind.
Danach wird sich auch entscheiden, ob die Rettung des verunglückten Höhlenforschers die veranschlagten mindestens 6 Tage dauern wird oder 2 bis 3 Mal so lange. Sorgen bereitet den Rettern der angekündigte Wetterumschwung. Doch Einsatzleiter Schneider verbreitete Zweckoptimismus.
Wir wissen, dass Regen eine zusätzliche Belastung ist. Wir wissen, die Stellen in der Höhle, wo Regen durchdrücken wird, wo es an mehr Wasser kommen wird. Es sind auf jeden Fall die Pläne, die Rückzugsgebiete, die Vorgehensweise ist bekannt und wir planen damit.
Um noch einmal die Schwierigkeit des Abstiegs in die Riesending-Schachthöhle zu verdeutlichen, berichtete Luis Bräunig, Einsatzleiter für die reine Höhlenrettung, was es hier alles zu bewältigen gilt.
Wir haben eine Einstiegsschachtzone bis hinunter auf ca. 400 Meter Tiefe, davon einen 180 Meter Direktschacht am Stück durch Steinschlag gefährdet. An diese erste Schachtzone schließt sich ein annähernd horizontaler Teil, eine Canyonstrecke an, ca. 500 Meter Ganglänge. Muss komplett in Spreizkletterei begangen werden.
Kritische Journalisten fragen nach dem Sinn und der Gefährlichkeit solcher Expeditionen in die höchst gefährliche Riesending-Schachthöhle, wehrte die Einsatzleitung ab. Eine Vertreterin des Verbandes der deutschen Höhlenforscher musste zugeben, sie wisse nicht, warum der verunglückte Höhlenforscher mit seinen Begleitern in die Tiefe gestiegen sei.
Seine Version der Affäre Wulff, die hat Christian Wulff heute vorgestellt in seinem Buch. Und das hat der ehemalige Bundespräsident heute der Öffentlichkeit präsentiert.
Christian Wulff, der Bundespräsident mit der kürzesten Amtszeit von nicht mal 600 Tagen, betritt den vollbesetzten Saal. Mit konzentriertem Blick, wohl wissend, dass genau die Menschen, die ihn jetzt beobachten, bewerten und einschätzen werden, ein wichtiges Thema seines Buches ganz oben, ganz unten sind. Die Medien und ihre Macht in Deutschland. Waren die Medien mitverantwortlich für seinen Rücktritt? Was lief schief und ging alles mit rechten Dingen zu? Diese Frage stellt der Verlag im Pressetext. Gleich zu Beginn betont Christian Wulff aber, dass sein Buch nicht als Abrechnung missverstanden werden sollte.
Ich schildere, wie sich die Affäre, die zu meinem Rücktritt geführt hat, aus meiner Sicht darstellt. Und ich glaube, dass diese Perspektive die Sicht des Hauptbetroffenen für ein Verständnis des Ganzen geradezu unverzichtbar ist.
Wulff hat sich juristisch nichts vorzuwerfen. Die angebliche Annahme von Vorteilen im Amt, es gab sie nicht, so das eindeutige Urteil der Richter. Was es aus Sicht von Wulff aber gab, war eine Vorverurteilung. Medien und Justiz hätten sich in seinem Fall die Bälle zugespielt und dies bedrohe das Prinzip der Gewaltenteilung, so Wulff.
An der Schnittstelle zwischen Justiz und Presse liegt meines Erachtens eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Demokratie. Und darüber muss in unserem Land geredet, gegebenenfalls auch gestritten werden.
Dabei unterscheidet Wulff aber deutlich, für ihn gibt es nicht die Medien.
Es gibt jedoch von Verstößen gegen die Verhältnismäßigkeit bis zur vollkommenen Ignoranz der Unschuldsvermutung Auswüchse, die nach meiner Überzeugung diskutiert werden müssen.
Er nennt die Bild-Zeitung beim Namen und erklärt, der juristische Freispruch wiege die mediale Vorverurteilung leider nicht auf. Daran habe dieses Blatt seinen erheblichen Anteil, so Wulff. Seinen eigenen klammert er dabei nicht aus.
Ich benenne natürlich auch offen meine Fehler, die ich selbst zu verantworten habe, wie jeder für seine Situation, in der er sich befindet, erst einmal selbst verantwortlich ist. Und natürlich habe ich Fehler gemacht.
Christian Wulff, der Bundespräsident mit der kürzesten Amtszeit, ist wieder da als Buchautor, um seine Sicht des Rücktritts deutlich zu machen.
Zu unserem letzten Beitrag und damit zu Hermann Balsen. Er ist am vergangenen Freitag gestorben im Alter von 86 Jahren und er hat die Erfolgsgeschichte des Keksunternehmens maßgeblich mitgeprägt. Hilke Jansen mit einem Nachruf.
Mehr als 30 Jahre lang war Hermann Balsen Chef der niedersächsischen Keksdynastie. Sein Großvater erfand vor mehr als 120 Jahren in einer kleinen Bäckerei in Hannover den Leibniz-Butterkeks, eine der berühmtesten deutschen Marken überhaupt. Hermann Balsen stieg Mitte der 50er Jahre ins Familienunternehmen ein. Der gelernte Maschinenbauer übernahm zuerst die Leitung einer Keksfabrik in Barsinghausen bei Hannover. Später rückte er in die Geschäftsführung auf und prägte die Marke. In den 90er Jahren kam es zwischen dem als nüchtern geltenden Balsen und seinen beiden Vettern zum Machtkampf über den künftigen Kurs der Firma. In der Folge des Familienstreits wurde der Traditionskonzern in drei Teile geteilt. Hermann Balsen zog sich aus dem täglichen Geschäft zurück. Der Keksmillionär galt sehr lange als fit, war leidenschaftlicher Jäger und Segler. Zuletzt stand er nicht mehr gern im Rampenlicht. Der Vater von drei Kindern heiratete 2009 zum zweiten Mal, ganz heimlich, mit 81 Jahren.
Zum Tod von Hermann Balsen war das Hilke Jansen und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und einen guten Abend noch wünscht Gertrud Sterzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.